Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einer Mutter-Tochter-Beziehung, die es echt in sich hat. Die Publizistin Andrea Rüdig hat ein Buch über ihre eine Mutter verfasst, die man beim Lesen schon selber gerne an die Wand klatschen würde. Allein der Titel sagt schon viel, man kann Müttern nicht trauen. Warum? Das fragen wir Andrea Rüdig. Sie ist unser Gast in dieser Lesart. Zum Wochenauftakt herzlich willkommen allerseits. Die Autorin Andrea Rüdig ist Anfang der 1960er Jahre geboren, hat eine vielseitige publizistische Karriere gemacht als Wissenschaftlerin, als Redakteurin, Herausgeberin, Kritikerin, auch wir im Deutschlandfunk Kultur schätzen ihre Stimme. Mehrere Bücher gibt es schon von Andrea Rüdig. Jetzt kommt ein neues, wohl das Persönlichste hinzu. Man kann Müttern nicht trauen. Eine, ja, hochtoxische Mutter, Tochter, Familien- und Sozialgeschichte. Andrea Rüdig lebt seit längerem in Wien. Jetzt ist sie bei uns in Berlin im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sie beginnen mit einer Kindheitsszene, die ich mal schildern möchte. Sie und ihre Mutter in einem luxuriösen Hotelschwimmbad. Die kleine Andrea hat ein Tierfigürchen mit im Wasser, ein kleiner niedlicher Drache, Fips heißt er. Und sie hat Angst, dass Fips in einer dieser gurgelnden Abflussröhren verschwinden könnte. Da kommt die Mutter angeschwommen, schnappt sich den Fips und fummelt dann an so einem Rohr mit ihm herum und Fips ist plötzlich weg. Ich las das mit meinem weichen Herz, Frau Rüdig, und dachte entsetzt gleich auf Seite 2. Das erste Mal, was ist denn das für eine schräge Alte? Ja, geht's noch? Warum haben Sie so angefangen? Gleich mal drastisch zeigen, um wen es hier geht?
Ja, also ich glaube, die Szene ist so, dass meine Mutter tatsächlich diesen Fips gar nicht hatte, sondern sie hat nur so getan. Und dann ist er plötzlich verschwunden und ich fand diese Szene sehr eindrücklich für das. Meine Mutter ist ein Rätsel. Und die Frage in dem ganzen Buch ist auch, sie ist nicht unbedingt schuld an dem, was passiert ist. Also es gibt eine dramatische Familiengeschichte und die Frage ist, also ich habe immer das Gefühl, sie führt mich auf falsche Fährten. Und wenn Sie fragen, was ist das für eine Mutter, würde ich zwei Sachen sagen. Einerseits, sie ist Kriegskind und ich glaube, das erklärt sehr viel von dem, wie sie war und wie sie ist. Und sie ist ein Rätsel, mir immer noch enigmatisch.
Stellen wir sie mal kurz vor. Also Lieselotte Lilo heißt sie, 1938 geboren, klar, Kriegskind. Wo kommt sie her, wie wächst sie auf?
Also sie kommt aus Düsseldorf, stammt aus Düsseldorf und wächst also eben in diesen Kriegsjahren auf. Ihr Vater ist im Russlandfeldzug, also geht verloren. Das heißt, mit 4 Jahren verliert sie ihren Vater. Sie hat eine sehr strenge Mutter, meine Großmutter hat sie stark geschlagen, Alleinerzieher dann. Und sie wächst, finde ich, in einer, oder wie sie es auch erzählt hat, in einer sehr dunklen Düsseldorfer, sehr kargen Kriegskindheit auf. Und dann entwickelt sie sich halt, und das ist eben dieses Wirtschaftswunder, was dann danach kommt, wie Raupe zum Schmetterling, zu einer sehr gut aussehenden, auch sehr eitlen jungen Frau, die Modefachverkäuferin wird und in Petticoats einhergeht. Und mich hat sie auch immer an Schauspielerinnen erinnert, an Catherine Deneuve zum Beispiel. Also sie ist, es wird also eine blühende Frau.
Mit ihrem ersten Ehemann, einem Sohn aus einer Düsseldorfer Metzger-Dynastie, schafft sie ja den richtigen großen sozialen Aufstieg. Man wird wohlhabend, sie ist arriviert, sie lebt, sie arbeitet dann in der Metzgerei und der Porsche steht vor der Tür, der Vater ist auch so ein flamboyanter Mensch. Könnte man denken, eigentlich schöne Bedingungen für die Kinder, für sie, Frau Rüdig, und ihren jungen Bruder, im Milieu wohlhabender, gediegener deutscher Wirtschaftswunderwelt, was hat aber nicht gestimmt.
Nee, es ist, also, oder vielmehr, der Anfang war sicherlich auch so. Also, das heißt, es muss so eine Art Wohlbehütetheit am Anfang gegeben haben. Und es bricht irgendein Unglück auf, von dem man, glaube ich, gar nicht so richtig oder ich nicht weiß, wie das begann und warum es so schlimm wurde. Also, ich hatte das Gefühl, es bricht auch tatsächlich was aus diesen Kindheitstraumata auf, wie auch immer, die irgendwie dann zur Dysfunktionalität führen. Beide Eltern fangen an zu trinken. Mein Vater hat hinterher mal gesagt, sie haben es gar nicht gemerkt, wie sie in die Alkoholsucht reingekommen sind. Der Druck war halt stark, diesen Laden aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig, glaube ich, auch clasht da so eine eigene strenge Erziehung, und also die sie genossen haben, beide Eltern, mit so einer neuen sexuellen Befreiung zusammen. Und kriegt man einfach nicht so ganz auf die Reihe. Und meine Mutter hat dann halt auch Tabletten genommen. Und genau, sie sind dann so langsam in die Sucht hinein, bis dann letztlich auch die Familie oder vielmehr der Laden Konkurs macht.
Also es ist wirklich ein radikaler sozialer Abstieg, ein Absturz, der dann auch dazu führt, dass Lilo einfach verschwindet. Was ist da passiert?
Ja, was ist da passiert? Also wir hatten den Konkurs, ich sage immer, wir hatten den Konkurs, obwohl den natürlich meine Eltern gemacht haben. Es gab dann eine Phase sehr starker Instabilität, wo beide Eltern noch da waren, aber eben.
Ich meine auch so eine Szene, wo die Kinder dann sozusagen einkaufen geschickt wurden und die mussten dann anschreiben lassen, also oder Medikamente erbetteln von der Apotheke. Da habe ich sofort dann an Pünktchen und Anton von Erich Kästner gedacht. Wie muss man sich da als Kind gefühlt haben?
Ja, es war furchtbar. Ich sage ja auch, es war sehr beschämt. Und es war tatsächlich aber auch für Kinder wiederum so eine Sache, wir sind eine Familie, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir haben kein Geld mehr, wir müssen gucken, wie wir durchkommen. Und am Ende dieses ganzen Crashs steht dann tatsächlich, dass wir die Wohnung verlieren. Und mein Großvater, also nach einer kleinen Odyssee durch diverse Hotels in Düsseldorf, mein Großvater, mein Vater, meinen Bruder und mich aufnimmt und meine Mutter tatsächlich wegschickt. Und das ist, das ist die Schlüsselszene in dem Sinne, dass sie dort steht und sie will zu uns, aber niemand nimmt sie auf. Und auch wir Kinder sind in einer gewissen Weise ambivalent, weil sie auch zur Belastung geworden war in ihrer Sucht. Und dann war sie für 3 Jahre komplett verschwunden. Wir wussten nicht, wo sie ist. Mein Bruder war im Heim, ich war im Internat, also auch der Vater war nicht ganz funktional. Und das ist dann sozusagen
milde ausgedrückt.
Ja. Das ist dann sozusagen das Loch, was dann passiert.
Es folgt nun eine, ja, man könnte sagen, lebenslange prekäre Geschichte zwischen Ihnen und Ihrer Mutter, in der Ihnen, Frau Rödig, irgendwann auch ja alle Empathie für diese Frau verloren geht, so nennen Sie das selbst. Aber paradoxerweise macht gerade das Ihr Buch so unglaublich spannend, dass man es nicht aus der Hand legen will. Am Ende heißt es, es war schwer, diesen Text zu schreiben. Mütter interessieren mich nicht, denke ich. Viel zu verkitscht, diese Mutterliebesbrühe. Wie haben Sie dennoch so diese Haltung gefunden, so drüber zu schreiben, also als ob sie eigentlich gar nicht beteiligt wären, sondern mit so einem ganz strengen, nüchternen Blick?
Ich glaube, die Geschichte liegt ganz lange schon in mir und meine Mutter ist 2015 gestorben und wir haben uns tatsächlich danach nicht mehr oft gesehen und auch sie war einfach eine sehr distanzierte Frau. Und ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich wollte halt wissen, wer ist die eigentlich? Hatte die Schuldgefühle? Und ich habe versucht, diese Empathie zu bekommen und merke immer die eigene Fühllosigkeit. Und das ist, glaube ich, auch die Suche einfach. Der letzte Satz heißt ja auch, warum schreiben wir, damit wir fühlen lernen. Und ich habe mich mit diesem Buch, glaube ich, versucht, ihr anzunähern, sie zu verstehen, mich zu verstehen und auch einfach zu protokollieren, was da passiert ist. Ich habe mich jeden Morgen 2 Stunden hingesetzt, ich habe alte Tagebücher gelesen und bin einfach chronologisch durch diese Geschichte durchgegangen. Und das ist nicht mehr therapeutisch in dem Sinne. Ich glaube, das habe ich dann auch schon hinter mir. Die Geschichte ist lange her. Sondern einfach eine Rekonstruktion einer Geschichte, die hoffentlich nicht nur eine persönliche ist, sondern eben auch eine Zeitgeschichte und auch anderen was sagt. Und es ist auch so, es ist alles ambivalent. Es ist keine Abrechnung. Es ist keine Schuldzuweisung. Ich glaube, dass Schuld, die zwischen Müttern und Kindern steht, nicht gut ist, weil sie das Reden verhindert und den Kontakt verhindert.
Es ist ja auch ein Buch geworden über Frauenbilder, Mütterrollen, also auch immer diese entschieden attraktive Mutter, die so also bis ins hohe Alter noch versuchte, immer extrem weiblich zu sein. Und die Tochter, sie wollten die Intellektuelle sein. Und sie wurden immer auch so ein bisschen als hässliches Entlein oder wie ziehst du dich denn an, charakterisiert von ihr. Das war ja wahrscheinlich auch immer ein lebenslanger Konflikt, ne? Dass sie da so dieses Weibchenmodell, das sie hatte, also auch immer sich über die Männer definiert, also es kommen noch furchtbare weitere Männergeschichten dazu, eine schlimmer als die andere. Das liest sich auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Verzeihen Sie mir, wenn ich das so sage. Aber es ist wirklich spannend. Aber die ganze Zeit denkt man, ja, was für ein Rollenbild eigentlich diese Frau ihr Leben lang ja ausfüllt und dass Sie, Frau Rödig, definitiv nicht wollten als Tochter.
Ja, genau. Also fiel mir dann doch ein, dass ich eigentlich das mache, was meine Mutter macht. Meine Mutter wollte nie so sein wie ihre Mutter, also meine Großmutter. Und ich wollte nie so sein wie meine Mutter. Und ihr Terrain war die Schönheit. Und das konnte sie glänzend. Also sie konnte auch glänzend, eigentlich eben wie eine Schauspielerin. Also sie war eben Verkäuferin im Laden. Und ich glaube, ich habe einfach ein komplett anderes Frauenbild entwickelt für mich. Also eben das der Intellektuellen, der Schreibenden auch und auch der Erzählenden, weil meine Mutter hätte, das muss man sagen, dieses Buch nie gewollt. Also sie wollte nicht, dass irgendwas herauskommt. Es gibt so eine Art, natürlich in allen Familien, Schweigegebote. Mhm. Und die Frage ist, welche Sprache findet man trotzdem zu reden, ohne die reinzureißen.
Sie sind nun eine sehr literarische Publizistin, Frau Rödig. Beschäftigen Sie sich viel mit Fiktion, geben eine Literaturzeitschrift heraus. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch viel darüber nachgedacht haben, was für ein Buch Sie eigentlich schreiben wollten. Es hätte ja auch ein Roman sein können.
Ich glaube, viele lesen das auch als Roman. Mhm. Ich kriege ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche heulen Rotz und Wasser, manche legen es weg, weil sie es nicht aushalten. Manche lesen es sehr gespannt durch. Und ich selber würde es nicht Roman nennen, weil es eben tatsächlich, also eigentlich eine autofiktionale Erzählung, würde ich sagen, ist das, was ich da gemacht habe, weil es auch einen reflektierenden Untergrund hat, den ich hoffe, man spürt.
Also ich habe es wirklich gelesen wie ein Roman und mir natürlich auch die ganze Zeit gedacht, Moment, das ist kein Roman, das ist wirklich wahr. Aber also gerade angesichts dieser vielen schrecklichen, bizarren Familienmutterszenen, die mich permanent fassungslos gemacht hat, sie halten da nichts zurück, bis in die Sexualität geht das hinein. Ich habe zwischendurch gedacht, oh meine Güte, wenn du so aufwächst, musst du ja selber voll gestört sein. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, aber wie haben Sie es geschafft, heil geblieben zu sein?
Weiß ich nicht. Es gibt natürlich immer Menschen, die einem dann doch helfen. Und ich glaube, eine Sache war tatsächlich das Schreiben. Ich habe mit 12 Jahren angefangen, Tagebuch zu schreiben. Ich habe kistenweise Tagebücher. Und natürlich ist auch dieses Buch etwas, was mich, also ich würde so sagen, das Happy End liegt außerhalb des Buches. Und auch das Buch ist ein Happy End in dem Sinne, dass Dinge geschrieben, besprochen, in Sprache gefasst und damit auch losgelassen werden können.
Das ist der Schluss. Dieses Buch ist ein Abschied, eine Umarmung, ein Loslassen. Das ist gelungen, dieses Loslassen.
Ja, ich denke schon. Für mich auf jeden Fall. Es ist zwischen zwei Buchdeckeln. Es ist in der Welt. Es ist fast nicht mehr meine Geschichte, sondern eine, die alle lesen können und die hoffentlich gar nicht so persönlich oder privat gelesen wird, sondern eben auch als eine vielleicht auch typische Geschichte, nicht ganz typisch, aber die vielen etwas sagt.
Danke Ihnen, Andrea Rödig, für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke auch.
Alles Gute Ihnen und Ihrem Buch Man kann Mütter nicht trauen. Es ist im Hardcover bei DTV erschienen mit 240 Seiten für 20 Euro. Schreiben im Krieg. Was bedeutet das für Schriftstellerinnen und Schriftsteller? Wir haben im Deutschlandfunk Kultur in den letzten Wochen viele literarische Stimmen aus der Ukraine und Russland gehört. Aber natürlich reagieren überall Autorinnen und Autoren. In Deutschland hat kürzlich Maxim Biller erklärt, dass er als Schriftsteller so nicht weitermachen kann und will. Und bei uns hat eine Kollegin angerufen, Caroline Knappe, und von ihrem Partner, dem Schriftsteller Jonathan Böhm, erzählt, der gerade an seinem zweiten Roman arbeitet. Ein Buch, in dem er sich just mit Krieg, Flucht und Vertreibung auseinandersetzt. Und wir haben dann sofort Caroline Knappe gebeten, ihren Mann zu fragen, wie er nun damit umgeht, täglich am Schreibtisch.
Der Schreiballtag meines Partners Jonathan Böhm folgt dem immer gleichen Rhythmus. Sobald die Kinder aus dem Haus sind, kocht er sich eine Kanne grünen Tee und geht an seinen Schreibtisch. Liest und überarbeitet, was er am Vortag geschrieben hat, und findet sich so wieder in die Welt seiner Figuren ein und in deren Geschichte, die in diesem Fall von den Folgen des Zweiten Weltkriegs geprägt ist. Und dann kam der Krieg in der Ukraine.
Die Realität ist quasi eingebrochen in das Schreiben. Also das, was ich vorher mit dem Abstand auf dem Papier verhandelt habe, wo ja auch die Annäherung an eigene Ängste, an Familientraumata eine Rolle spielt. Das war plötzlich ganz real da und hat mich, sehr gefangen genommen.
Das Familientrauma, von dem Jonathan Böhm erzählt, ist der Hauptfigur seines Romans lange nicht bewusst.
Also es gibt einen jungen Mann, der in der späten DDR geboren ist und im wiedervereinigten Deutschland aufwächst, sich aber auf sehr seltsame Weise in diesem Deutschland nie wirklich zu Hause fühlt. Er kommt erst spät darauf, dass das aber nicht an ihm direkt liegt oder daran, dass dieses neue Deutschland irgendwie seltsam wäre, sondern daran, dass er so eine Vertriebenengeschichte hat, die eben auch in seine Biografie doch noch sehr stark mit hineinwirkt.
Jakub heißt der junge Mann und seine Vorfahren wurden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus Tschechien vertrieben. Doch in der Familie sprach niemand darüber. Viele Jahre später kommt Jakub selbst nach Tschechien und will dort am liebsten seine deutsche Identität ablegen. Er will Tscheche sein, sich um jeden Preis wieder einwurzeln, wo die Wurzeln seiner Vorfahren gekappt worden sind.
Dobrý den, pane Havelko, sagte ich. Guten Tag, Herr Formanek, sagte Havelka, und er sagte es auf Deutsch. Ein wenig war ich peinlich berührt. Hatte ich etwas falsch gemacht? Hatte mich mein Akzent verraten?
Jakub braucht Zeit, um zu verstehen, dass sich die deutsche Identität nicht einfach abstreifen und gegen die tschechische eintauschen lässt. Das ist eine andere Art der Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit und der seiner Eltern und Großeltern braucht. Der Autor Jonathan Böhm führt diese Auseinandersetzung, die auch seine eigene ist, auf dem Papier.
Da spielen Krieg und Flucht und Vertreibung und auch Gewalt, brutale Gewalt bei der Vertreibung spielen da eine starke Rolle. Und das Schreiben ist so ein abgesicherter Modus, in dem ich mich dem nähern konnte. Plötzlich findet aber so etwas ganz real vor der Haustür statt. Das war dann auf eine Art und Weise plötzlich so bedrohlich, dass es mich paralysiert hat.
Schnell stellte sich ihm die Frage neu, warum er von diesem Jakub erzählt. Was die Figur dazu bringt, so von sich zu erzählen, wie sie es tut.
Auch vor dem Hintergrund natürlich, ich schreibe da jetzt über Sachen, die 70, 50 Jahre her sind, 68 Einmarsch der Sowjets, 45 Vertreibung der Deutschen. Wozu mache ich das? Hier draußen passieren Sachen, die möglicherweise viel relevanter sind. Oder was kann mein Schreiben überhaupt ausrichten in dieser Welt, wenn es Menschen gibt, die einfach bereit sind, mit Waffengewalt Fakten zu schaffen? Also eine Form von Ohnmacht.
Der Roman hat den Arbeitstitel Heimfahren. Es ist ein Heimfahren, das doch gar kein Heim hat. Verlassenheit und Ohnmacht, eine beständige Suche, spielen auch hier ins Schreiben hinein.
Ich bin wie so ein Maulwurf, der sich durch so einen Gang buddelt. Und dann kommt vielleicht mal irgendwo ein Stein und ich merke, hier geht's nicht weiter oder ich muss abbiegen oder drunter oder drüber vorbei. Manchmal läuft es auch prima und ich kann den Gang entlang rauschen gefühlt. Aber es ist halt immer sehr am eigenen inneren Erleben dran, an dem sich selbst nahe kommen und nachspüren. Und durch sowas Brutales wie diese Kriegsrealität wird das einfach sehr gestört.
Insbesondere, weil die aktuelle Kriegsangst an die alte, verschüttete Angst, die die Grundlage des Romans bildet, anknüpft. Auf dem Papier finden die Kriegsängste für Jonathan Böhm einen Ausdruck. Die reale Bedrohung ist sehr viel schwieriger zu handeln. Und bis sie Eingang in einen literarischen Text finden kann, braucht es Zeit und Abstand, meint der Autor. Dennoch sieht er eine Verbindung zwischen dem jetzigen Krieg und der Geschichte, an der er gerade arbeitet.
Ich glaube, dass die Ursachen für diesen Krieg sehr weit in der Vergangenheit liegen und dass Ursachen für solche Aggressionen, wie sie in einem Krieg zutage treten, dass das auch daran liegt, dass Sachen nicht ausreichend bearbeitet und erzählt worden sind und abgelegt werden konnten von den Menschen. Und dass es darum natürlich umso wichtiger ist, sich einmal mehr vor Augen zu führen, was passiert ist konkret in diesem Fall zwischen Deutschen und Tschechen, um einen kleinen Beitrag leisten zu können, dass sich so etwas eben nicht wiederholt.
Der Schriftsteller Jonathan Böhm. Der Roman, an dem er arbeitet und von dem er hier erzählt hat, trägt den Arbeitstitel Heimfahren. Im nächsten Frühjahr soll das Buch erscheinen. Jonathan Böhms Debütroman Wir sind allein unter den Bäumen, der ist im letzten Jahr im Verlag Faber und Faber veröffentlicht worden.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf einen Roman aus Syrien, aus der Feder von Shahla Ujaili, einer Autorin, die wir jetzt erstmals auf Deutsch lesen können. Unser Haus dem Himmel so nah heißt das Buch in Übersetzung. Unser Kritiker ist Carsten Huck im Studio. Sagen Sie uns, Herr Huck, ein paar Worte zu dieser Schriftstellerin. 1979 ist sie geboren. Wer ist denn diese Shahla Ujaili?
Shahla Ujaili ist 1976 geboren.
Oh, habe ich mich vertan.
Und zwar... Und zwar in Raqqa, im nordsyrischen Raqqa. Sie hat in Aleppo studiert und im jordanischen Madaba hat sie promoviert in moderner arabischer Literatur. Heute unterrichtet sie dort an der Universität. Und sie hat seit 2005, 2006 hat sie mehrere Kurzgeschichtenbände veröffentlicht und auch Romane. Und mit dem Roman, über den wir jetzt gleich sprechen, war sie 2016 für den arabischen Booker Prize nominiert. Sie kommt aus einer guten Familie. Ihr Vater war Architekt, hat sich um Restaurierung von Städten auch gekümmert. Ihr Onkel war auch Autor. Also das liegt ein bisschen in der Familie, das Schreiben.
Und nun dieser Roman, Unser Haus dem Himmel so nah. Worum geht es? Wo steht dieses Haus?
Ja, eigentlich ist der ganze Roman ein Haus. Es geht da in mehreren Stockwerken auf und ab. Man kann sich sozusagen frei bewegen. Hinter jeder Tür verbirgt sich eine Geschichte. Und es wird abgedeckt ein Erzählzeitraum von ungefähr 100 Jahren. Es geht in die Gegenwart bis heute, bis zum Krieg in Syrien eben. Das ist ein ganz entscheidendes Thema. Aber sie erzählt eben auch über Familien, über sehr viele Figuren, die Geschichte dieser Gegend. Das ist nicht der Nahe Osten, das ist das Interessante an diesem Buch, es ist das Zentrum, Syrien, Jordanien, Palästina, also es ist für einen westlichen Leser hochinteressant, sozusagen diese Region geschildert zu bekommen von jemandem von dort und plötzlich merkt man, es ist eine ganze Welt, es ist nicht ein Randgebiet irgendwo in der Nähe. Und das Haus, mit dem sie beginnt, ist das Haus eines Rechtsanwalts in Raqqa eben, der eine Art Salon führt, dann aufgrund von politischen Verwicklungen in den 1940er Jahren umzieht nach Damaskus. Und das ist sozusagen eine der Figuren, das ist der Großvater eines Menschen, den dann die Erzählerin viele, viele Jahre später trifft bei einem Flug nach Amman.
Schon auf den ersten Seiten begegnet die Heldin einem Mann, der für ihr Leben wichtig wird, Nasser. Das ist aber nicht der Nasser, ne? Der ägyptische Staatspräsident.
Ist nicht der ägyptische Präsident, sondern es ist der Enkel dieses Mannes, dieses Rechtsanwalts aus Aleppo, der uns am Beginn des Romans vorgestellt wird. Dieser Nasser ist ein Klimaexperte und die Erzählerin ist Kulturanthropologin. Nasser fliegt zur Beerdigung seiner Mutter nach Amman und da merkt man schon, es ist eine Geschichte auch von Bewegungen. Also die Menschen sind meist nicht an diesen Orten, an denen sie geboren werden. Es ist eine Geschichte, wo es immer wieder darum geht, dass man Heimat verlassen muss, dass man Vertrautes aufgeben muss, dass man ein Haus verlassen muss, was dann in der Erinnerung bestehen bleibt.
Wie hoch ist das Politische an diesem Roman?
Es ist eigentlich ein sehr politisches Buch, denn die historischen und politischen Verhältnisse spielen eine ganz entscheidende Rolle und wirken sich aus auf das Leben der Protagonisten und ihrer Angehörigen. Ich habe es gerade angedeutet, es gibt immer wieder Kriege, es gibt politische Umstände, die dazu führen, dass die Menschen ihre Heimat verlassen. Auch die Ich-Erzählerin lebt in Amman und kommt aus Raqqa. In Raqqa lebt ihr Vater noch, ihre beiden Schwestern, unter IS-Herrschaft eben und unter Bombardements. Also das ist sozusagen der Krieg in Syrien, den wir kennen aus den letzten Jahren. Und sie leidet natürlich sehr darunter, dass die Familie unter diesen Verhältnissen dort lebt. Sie selber bekommt dann eine Krebsdiagnose. Und so erzählt das Buch auch die Geschichte von zwei Kriegen. Einmal der Krieg außen, also der sich in der Region ausbreitet, mit verschiedensten Mächten, die da mitspielen. Und der Krieg, dieser persönliche Krieg, den die Frau zu führen hat, also durch Chemotherapien darauf hinzuarbeiten und zu gewinnen, schließlich gegen den Krebs.
Ist das eine Entdeckung für uns?
Ich würde sagen, ja. Es ist ein wunderbar erzähltes Buch, also in dem viele Erzählfäden ausgelegt werden, die dann immer wieder verknüpft werden. Sie erzählt nicht chronologisch, sondern über die Figuren, die dann erzählen, ja, die Tante hat damals gesagt und weißt du noch, und der Onkel. Und so geht man durch das ganze Jahrhundert und bekommt ein sehr eindrückliche Vorstellung von Lebensverhältnissen, von Zivilisation und Kultur in Syrien und in Jordanien und eben in Palästina. Und das ist etwas, was uns ja auch fehlt. Also dass wir immer denken an die Flüchtlingsströme oder an zerbombte Städte. Nein, es war eine oder ist eine große Kultur auch und die nach Europa ausgestrahlt hat.
Unser Haus, dem Himmel so nah, der Roman von Shahla Ujaili, jetzt auf Deutsch im Cupido Literaturverlag erschienen mit 320 Seiten für 28 Euro. Übersetzt hat das Buch Christine Battermann, vorgestellt hat uns Carsten Huck. Besten Dank dafür. Seine Besprechung lesen Sie wie immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich heiße Lorenz Mangold, ich bin 26 Jahre alt und jetzt seit 2020 in Berlin. Bin hier auch eigentlich hergezogen für meinen Masterstudiengang Psychoanalyse und Kulturwissenschaften. Ich lese Die tote Mutter von André Green. Unter diesem Begriff auch der toten Mutter geht es um bestimmte Formen von Trauma. Es einen Punkt gibt im Leben des Kindes, wo es merkt, dass die Mutter sich abwendet. Vielleicht weil die Mutter, wie gesagt, depressiv ist oder dass sie selbst eine Krankheit hat oder dass jemand stirbt. Und dann das kann es traumatisch sein, wenn es nicht aufgefangen werden kann durch die Umgebung. Und dann geht es vor allem darum, wie das Kind versucht, damit fertig zu werden. Welche Abwehrmechanismen, welche Fantasien spielen damit eine Rolle, um diesen Verlust zu bewältigen. Was ich auch irgendwie an dem Autor bewundere, ist, dass er nicht so diese Schulenzugehörigkeit irgendwie verfolgt, was viele Autoren machen. Und das macht er eigentlich nicht als einen unheimlich weit rausgesuchten Standpunkt, von dem er irgendwie die Theorie betrachtet. Also ich finde es überhaupt nicht trocken. Ich finde es total spannend. Es macht total Spaß.
Aus Berlin kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und Lorenz Mangold empfiehlt uns dieses Buch von André Green, Die tote Mutter. Erschienen auf Deutsch im Psychosozialverlag im Taschenbuch mit 304 Seiten für rund 30 Euro. Deutschland von Kultur, die Lesart, wo wir jetzt noch von einem der bedeutendsten Autoren der deutschen Romantik im Wortsinn hören. E.T.A. Hoffmann. Mit vielen Werken wurde er zum Klassiker. In den Schulen liest man ihn bis heute, auch weil Gespenster Hoffmann so wunderbare, spannende Geschichten erdacht hat, die nichts von ihrem Zauber und ihrem Geheimnis verloren haben. Jetzt gibt es eine opulente Hörbuchsammlung mit 9 seiner bekanntesten Erzählungen. Es sind Produktionen aus bald 50 Jahren Rundfunkgeschichte. E.T.A. Hoffmann, die großen Werke. Tobias Wenzel hat sich fast 29 Stunden angehört und sie sehr genossen.
Ja, renne nur zu, Satanskind. Ins Kristall bald dein Fall, ins Kristall.
Eine alte Frau verflucht den Studenten Anselmus, weil der ihren Korb mit Äpfeln umgestoßen hat. Das ist der Beginn von E.T.A. Hoffmanns Der goldene Topf, seinem erfolgreichsten Werk. Anselmus ist zwischen der guten, realen und der bösen, fantastischen Welt hin und her gerissen. Die bodenständige Veronika erscheint als die perfekte zukünftige Ehefrau. Aber Anselmus verliebt sich in eine Schlange, hinter der sich die Tochter eines Archivars verbirgt. Der Student arbeitet für diesen zaubernden Archivar als Kopist und wird von ihm ermahnt, niemals einen Tropfen Tinte auf die Originale fallen zu lassen. Aber genau das passiert. Gerhard Lippert interpretierte den Text 1977.
Zischend und brausend fuhr ein blauer Blitz aus dem Fleck und schlängelte sich krachend durch das Zimmer bis zur Decke hinauf. Da quoll ein dicker Dampf aus den Wänden, die Blätter fingen an zu rauschen wie vom Sturme geschüttelt, und aus ihnen schossen blinkende Basilisken im flackernden Feuer herab, den Dampf entzündend, dass die Flammenmassen prasselnd sich um den Anselmus wälzten.
Anselmus wird in eine Kristallflasche hineingezaubert. Zeitgenosse Goethe konnte mit dieser überbordenden Fantasie nicht umgehen. Er pathologisierte seinen Kollegen, indem er schrieb: »Es sind fieberhafte Träume eines leicht beweglichen, kranken Gehirns.« Hoffmann war seiner Zeit voraus. Mit einem Bein noch in der Romantik, mit dem anderen, etwa wegen seiner formalen Experimentierfreudigkeit, schon in der Moderne. Allein sein brillantes, tragikomisches Märchen »Der Sandmann« ist derart reich an Motiven, dass es bis heute Literaturwissenschaftler zu immer neuen Deutungen inspiriert. Der narzisstische, zum Wahn neigende Nathanael ist von seiner Freundin enttäuscht, weil er sie langweilt, und verliebt sich in Olympia, eine Maschine in Frauengestalt. Die scheint alles, was er sagt, zu bewundern.
Er saß neben Olympia, ihre Hand in der seinigen, und sprach hoch entflammt und begeistert von seiner Liebe, in Worten, die keiner verstand, weder er noch Olympia. Doch diese vielleicht, denn sie sah ihm unverrückt ins Auge und seufzte einmal übers andere: »Ach, ach, ach!«
Besonders Gerd Warmeling und Christian Brückner brillieren in dieser Sammlung, indem sie sich fein nuancierend in den Dienst der Texte stellen. Brückner in »Das Fräulein von Scudery«, der ersten deutschen Kriminalnovelle. Der Goldschmied Cardillac wird in Paris des 17. Jahrhunderts zum Serienraubmörder, weil er jedes seiner Schmuckstücke für sich behalten will.
»So wie der es bestellte, kommt, mit Freuden die geforderte geringe Summe bezahlen und den fertigen Schmuck mitnehmen will, wird Cardillac verdrießlich, grob, trotzig. Aber Meister Cardillac bedenkt, morgen ist meine Hochzeit. Was schert mich eure Hochzeit, fragt in 14 Tagen wieder nach. Der Schmuck ist fertig, hier liegt das Geld, ich muss ihn haben. Nun, so quäle euch der Satan mit 100 glühenden Kneippzangen und hänge 3 Zentner an den Halsschmuck, damit er eure Braut erdrossle.
E.T.A. Hoffmanns Repertoire reichte vom Krimi über die Schauergeschichte bis zum Liebesdrama. In Die Bergwerke zu Falun geht der Bergmann Elis am Tag seiner geplanten Hochzeit mit Ulla noch einmal unter Tage und wird verschüttet. 50 Jahre später umarmt Ulla die aufgetauchte Leiche ihres Geliebten.
Leiser und leiser wurden die Seufzer, wurde das Schluchzen der Alten, bis es dumpf vertönte. Die Bergleute traten hinan, sie wollten die arme Ulla aufrichten, aber sie hatte ihr Leben ausgehaucht auf dem Leichnam des erstarrten Bräutigams.
Diese Hörbuchsammlung der bekanntesten Texte Hoffmanns ist eine wunderbare Einführung in sein Werk und macht Lust auf mehr.
E.T. Hoffmann, die großen Werke, jetzt im Audioverlag auf 4 MP3-CDs mit knapp 30 Stunden für genau 30 €.